Offenbarung Kapitel 1. Und zwar ab Vers 7 angelangt. Bis Vers 11.
Wir haben also hier vor uns die Offenbarung Jesu Christi. Und Gott will uns zeigen, was ja bald geschehen soll. Und es ist wichtig, dass wir erfassen, was Gott zu uns zu reden, zu sagen hat. In dieser Welt ist schon vieles geredet worden, aber es ist notwendig, dass wir erfahren, was Gott zu uns zu reden hat. Und das, was er uns sagen möchte, ist: Siehe, ich komme mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, und die ihn durchstochen haben, und wie klagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Ja, Amen. Jesus stellt hier voraus, dass er ein Wiederkommender ist. Siehe, er kommt. Danach wissen wir, dass wir den Herrn Jesus erwarten. Er wird also wiederkehren. Und es ist notwendig, dass wir um die Dinge seiner Wiederkehr Bescheid wissen. Denn es ist die Lehre des Wortes Gottes. Siehe, sagt er. Das heißt, wir sollen das sehen, was Gott meint. Wer das nicht sieht, sieht das Wesenhafte in unserem irdischen Leben nicht. Gottes Absicht ist es, solches zu sehen. Dabei geht es um Errettung und Verlorengehen, was wir sehen sollen. Nicht erst dann, wenn er in Wolken kommt, sondern wir wollen heute schon geöffnete Augen haben, um zu erkennen, das vor uns Liegende, was sein wird. Es werden ihn sehen, und zwar von jedem Auge, die ihn durchstochen haben. Wir schlagen ganz kurz in Johannes Evangelium, Kapitel 19, einen Vers 37. Da heißt es, Johannes 19, Vers 37, und wiederum sagt eine andere Schrift: Sie werden den anschauen, welchen sie durchstochen haben. Gottes Wort hat immer einen Vorlauf und eine Erfüllung. Hier haben wir einmal die prophetische Aussage, dann haben wir in Johannes 19, Vers 37 die Vorerfüllung, worin wir dann mit der Wiederkunft Jesu zum Gericht die Vollerfüllung finden. Das müssen wir auseinanderhalten. Hier in Johannes 19 wurde Jesus durchstochen wegen unserer Sünden. Und hier in Offenbarung wird nun durch Johannes angezeigt, dass jedes Auge ihn sehen wird, den sie durchstochen haben. Da geht es um das Gericht Gottes über alle Menschen, die nicht versöhnt sind durch das Blut des Lammes. Das heißt also, alle Menschen, die nicht unter der Bedeckung des Versöhnungsblutes gefunden werden, haben ihn durchstochen. Von Natur aus haben wir alle Jesum gekreuzigt. Aber denen, die nun Vergebung ihrer Sünden haben, hat er die Schuld am Blute Jesu abgewaschen. Und deshalb sind solche, die noch nicht versöhnt sind durch des Lammes Blut, jene, die ihn durchstochen haben, unverändert von Gott befunden. Wir haben die Wiederkunft Jesu zu unterscheiden, einmal im nächsten Wiederkommen Jesu zur Heimholung der Gemeinde. Nicht zu verwechseln mit der Wiederkunft Jesu zum Gericht, von dem hier geredet ist. Denn dieses Reden Gottes zur Wiederkunft Jesu steht in Verbindung mit dem Kommen des Herrn im Begleit seiner Heiligen, nach 2. Thessalonicher 1, Vers 8. Und da wird er kommen mit den Seinen. Das läuft auch auf die Mitteilung des Wortes hin in Offenbarung 19, Vers 11, wo es heißt, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig, und er richtet und er führt seinen Krieg in Gerechtigkeit und so weiter. Das ist sein Kommen mit den Wolken von Offenbarung 1, Vers 7. Und wir haben andere Voraussagen der Heiligen Schrift, unter anderem in Daniel 7. Da wird uns ein ganz anderes prophetisches Wort mitgeteilt, wo es in Daniel 7, Vers 13 ausgesagt ist, ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschen Sohn. Das ist Jesus. Er kam und er stand in Verbindung mit, hier ist die menschliche Situation in Bezug auf Gott hin ausgedrückt, zu dem Alten an Tagen. Das heißt, der die Zeit überdauert. Ebenso in Vers 22 des gleichen Kapitels ähnliche Mitteilungen. Bis der Alte an Tagen kam und das Gericht der Heiligen der höchsten Ötern gegeben wurde und die Zeit kam, da die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Das heißt, das tausendjährige Reich. Deshalb steht die Erfüllung der Verheißung des Friedensreiches mit dem damit verbundenen und vorausgehenden Gericht der Lebendigen eng in Verbindung. Das heißt, dass erst das Gericht sein wird und dieses Gericht praktisch den Abschluss der Gnadenzeit darstellt, um am Abschluss jener 7 Gerichtsjahre dann das Millennium beginnen zu lassen, in dem der Herr dann in seiner Weise und in der durch die Propheten vorausgesagten Art regieren wird als König. Wir haben in dieser Mitteilung seiner Wiederkunft, in der Mitteilung seiner Wiederkunft gleichsam die Wehklage derer, die ihn sehen. Und das ist wichtig. Das finden wir in Zacharja 12, Vers 10. Wo Gottes Wort sagt, und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Das ist Jakob. Im ungereinigten Zustand Israel und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. An jenem Tage wird die Wehklage in Jerusalem groß sein, wie die Wehklage von Hadad-Rimmon im Tale Megiddo, ein vergangenes Geschehen. Wir sehen also, dass die Wiederkunft Jesu hier zum Gericht ist, denn sie ist verbunden mit einer gewaltigen Wehklage, sowohl der Heiden als auch Israels im ungereinigten Zustand. Und an dieser Stelle, wo sie wehklagen werden, wird Gott sich seines irdischen Volkes wieder neu erbarmen und wird dort zu ihren Herzen reden. Und das ist jenes geistliche Erwachen Israels, das oder welches kommen wird. Es steht aber in Verbindung mit Gericht. Beachten wir bitte, dass die Wiederkunft Jesu aufgezeigt nicht im Zeichen von Wehklage und vom Weinen steht. Da heißt es, euer Mund wird voll Lachen sein. Hier ist noch Platz, bitte. Lasst sie mal durch. Ja. Wenn also der Herr Jesus wiederkommt zur Heimholung seiner Gemeinde, da wird unser Mund voll Lachen sein. Und hier, wenn der Herr Jesus kommen wird, um Gericht zu üben, da wird Wehklage sein. Wir wollen diese beiden Wiederkommen des Herrn auseinanderhalten, schon deshalb, weil die Bibel Gottes Wort sie voneinander trennt. Er sagt, ich bin das Alpha und das Omega, im Griechischen der Erste und der Letzte, spricht Gott, der Herr. Der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Hieraus erkennen wir, dass Christus der Kommende ist. Er wird also kommen als der Kommende. Wir lesen von dem Kommenden in Matthäus 11, Vers 3. Da wird er als der Kommende bezeichnet, unter anderem. Da ging es um Johannes. Als Johannes im Gefängnis war, da sandte er seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du der Kommende? Das ist die Frage. Jawohl, Jesus war der Kommende, der gekommen ist. Aber er wird wiederkommen. Darauf kommt es an. Denn der Jesus erfüllt sich erst in seiner göttlichen Vollkommenheit durch seine Erscheinung zuerst den Erretteten, dass er zuerst kommt für die Seinen und dann erst mit den Seinen zur zweiten Wiederkunft zum Gericht. Wir haben ein ähnliches Wort in Hebräer 10, Vers 37, wo uns ebenso Christus als der Kommende dargestellt wird, denn noch über ein gar kleines, und der Kommende wird kommen und nicht verziehen. Es ist klar, dass Jesus hier als der Kommende angesprochen wird. Wir wollen uns das gut merken, es gibt noch eine Reihe anderer Bibelstellen, dass wir wissen, wer der Kommende ist. In Jesaja 44 wird wiederum davon gesprochen, und zwar Vers 6, Jesaja 44, 6, so spricht Jehova, der König Israels und sein Erlöser. Jehova der Heerscharen, ich bin der Erste und bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott. Wir wollen das ganz klar sagen. Außer dem Herrn gibt es keinen Gott. Es gibt vielleicht Abgötter, aber da ist nur ein Gott und ein Herr. Und diesen Herrn müssen wir im Herzen haben. Wir müssen ihn in unsere Herzen einlassen. Es muss so innig und tief sein, dass wir Christus, den Herrn, in unseren Herzen haben, dass er wirklich real in uns Wohnung bezieht. Und wohnt, darauf kommt es an. Solange Christus noch nicht in uns wohnt, haben wir noch nicht inständig genug gerufen, dass Christus uns beherrschen soll, weil Jesus Herrscher ist. Und er hat die Absicht, auch in unseren Herzen seine Herrschaft zu gründen und aufzurichten, aber auch zu erhalten. Und das, was Christus eingenommen hat, das lässt er sich von keinem anderen streitig machen, weil er ein vollkommener Herr ist und er richtet seine Herrschaft in den Herzen derer auf, die ihn beständiglich suchen und die nach ihm Ausschau halten, die danach ringen, in diese Pforte einzugehen. Ringet danach, sagt Gottes Wort. Und wir haben im gleichen Jesaja, Kapitel 41, den Vers 4. B, da heißt es, ich, Jehova, bin der Erste und bei den Letzten bin ich derselbe. Es gibt also bei Gott keine Veränderung, weil er das, was zwischen dem Ersten und dem Letzten ist, selbst ausfüllt. Gott füllt Zeit und Ewigkeit aus. Und wir sind lediglich in das Zeitliche hineingestellt, in einer bestimmten Art von Prüfung. Unsere Prüfung ist jene, mit Christus in Gemeinschaft zu kommen. Und wer Christus nicht im Herzen hat, bleibt weiter verloren, wie wir von Natur aus verloren sind. Nun sagt Johannes, ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Drangsal Christi, im Königtum Christi und im Ausharren Jesu, war er auf der Insel genannt Patmos um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu willen. Wir sehen daraus, dass er um des Zeugnisses Jesu willen diese Verfolgung und Drangsal auf sich nahm, um dem Herrn Jesus zu dienen, sei es, dass es durch gute oder schlechte Zeiten ging. Er war des Herrn und er diente ihm, den er gehörte. Und für uns erhebt sich nun die Frage, wem dienen wir eigentlich? Dienen wir dem Alleinigen, dem lebendigen Gott, oder dienen wir anderen Göttern, zu denen auch wir selbst gehören, wenn wir Christus nicht dienen? Denn dann machen wir uns selbst zu einem Götzen. Und über diese Götter sagt Gott das Wort, dass Gott nicht andere Götter neben sich duldet. Das heißt also, alles, was nicht Gott beinhaltet, wird vergehen müssen, weil Gottes Wort diesbezüglich klar und vernehmlich geredet hat. Es kommt einfach darauf an, dass wir die Rettung in Jesus suchen, nicht nach unseren eigenen gedanklichen Vorstellungen, nicht nach unserem Dafürhalten, sondern danach, wie Gott es durch sein Wort zu uns geredet hat. Das Finden Christi Jesu in unseren Herzen ist der Beständigkeit unseres Suchens unterworfen. Wir müssen Christus suchen, zu ihm rufen, ringen, mit ihm in Gemeinschaft zu kommen. Dann ist Christus bereit, unsere Sünden abzuwaschen, unsere Herzen reinzuwaschen, die durch die Sünde dunkel geworden sind. Der Jesus sagt, dass er sie weißer waschen will als Schnee. Dieser Johannes, den Gott als Knecht benutzt hat, uns diese Dinge zu hinterlassen, sagt nun, dass er auf einer Insel in Verbannung war, um des Zeugnisses Jesu willen. Das heißt, sein Zeugnis war das Zeugnis unseres Herrn. Und wir wollen uns heute Abend fragen, was ist unser Zeugnis? Unser Zeugnis ist nicht allein das, was wir gern sein möchten, sondern unser Zeugnis ist das, was andere an uns sehen. Was bist du anderen Menschen ein Zeugnis? Seht die Welt an dir Christus, den verherrlichten Herrn. Dazu sind seine Kinder gesetzt. Und wer bereit ist, Jesus in sein Herz aufzunehmen, der Herr hat dieser wegen am Kreuz von Golgatha sein Leben verwirkt aus Liebe zu uns. Wer das ewige Leben verwirrt, braucht nur Christus nicht anzunehmen. Wer aber Christus annimmt, nimmt das ewige Leben in sich auf, denn Jesus ist das Leben. Und weil in ihm der Überfluss des Lebens ist, will er uns sein überfließendes Leben mitteilen, das weitergeht und größer ist als unsere irdischen Bezüge und das, was wir hier im Fleische sehen und erkennen. Um Christus und mit ihm in Gemeinschaft zu kommen, bedarf es nicht einer vorhergehenden Reinigungsprozession. Es bedarf nicht sich Gott ähnlicher zu machen im Fleische, um etwa vor Gott annehmbar zu sein, sondern Gott sieht unsere Herzen. Und solange das Blut Jesu unsere Herzen nicht reingewaschen hat, stehen wir als absolut Gottentfremdete ihm gegenüber, aber im Herzen Gottes seine Liebe für uns schlägt. Und wer diese Liebe beantwortet, ist allein gehalten, sich nach Christus und seiner Rettung auszustrecken, um die Liebe des Heilands in unserem eigenen Herzen zu erfahren und zu erfassen. Und dann zieht Christus in uns ein und nimmt Raum, und dann haben wir die Gelegenheit, Christus ähnlich zu werden in den nicht sichtbaren Dingen. Aber die nicht sichtbaren, eben die geistlichen Dinge, sind so gewaltig, dass sie auch die sichtbaren, nämlich unseren Leib, ausrichten und beherrschen. Deshalb sagt Paulus in Römer 6, Vers 12, so herrsche denn nicht mehr die Sünde in unseren sterblichen Leib. Es kommt darauf an, was uns beherrscht. Uns beherrscht das, was wir und wie wir uns wem ausliefern. Unsere Auslieferung an Christus lässt Christus den Platz in unseren Herzen eingeräumt sein, den Gott haben will. Und das bedarf unserer Zustimmung und unserer Entscheidung. Entscheiden wir uns für Jesus, ist Christus bereit, in unser Herzen einzuziehen, uns ewiges Leben zu vermitteln. Wie viel Mühe und wie viel Not haben wir Christus gemacht, durch unsere Unbereitschaft bislang noch nicht zu Christus gekommen zu sein. Alles das sieht Gott nicht aus der Perspektive der Nachsicht, sondern unserer Schuld. Und wir danken unserem Gott, dass wir dieses Opfer der Schuld nicht zu bringen brauchten, sondern Christus hat am Kreuz selbst gebracht. Er hat das Gott wohlgefällige und annehmbare Opfer am Kreuz dargestellt, so dass wir eigentlich nur im Glauben zu Christus zu kommen brauchen, um ihn anzunehmen, indem wir unsere Sünden bekennen und aufrichtig vor Gott reden, zu sagen, Herr, ich bin ein verlorener Sünder. Mach mir meine ganze Verlorenheit vor dir, dem lebendigen und heiligen Gott, offenbar. Ich möchte mich so erkennen, Herr, wie du mich siehst in meiner ganzen Erbärmlichkeit. Das, was wir Menschen einfach in diesem Leben, in diesem irdischen Leben haben, ist nichts. Die wenigen Jahre gehen schnell dahin. Und so schnell wie die Jahre gekommen sind, noch schneller sind sie verflossen. Und dann stehen wir eines Tages vor einem lebendigen Gott, der Rechenschaft fordert über jeden Augenblick unseres Lebens. Wie viel mehr über die Gesamtheit unserer Entscheidung, die wir hatten. Zumal, wie die Gnade in den Händen gehabt haben, das Evangelium der frohen Botschaft gehört zu haben. Das Hören des Wortes Gottes verpflichtet uns gleichzeitig auf der anderen Seite, uns Christus auszuliefern, weil es das Höchste ist, was es hier in dieser Welt gibt, Jesus. Es gibt keine Freude, die verglichen werden kann mit dem, was wir in Jesus haben, seinen Frieden, seine Freude. Deshalb ganze Auslieferung an Christus und nur keine Halbheiten vor Gott exerziert. Christus will ganze Übergabe, deshalb auch ganze Auslieferung, damit wir ihm zeigen, dass wir Christus nachfolgen wollen durch unseren Wandel. Johannes sagt in Vers 10, ich war am Tage des Herrn im Geiste. Dieser Ausdruck am Tage des Herrn oder an des Herrn Tage, wie es auch übersetzt wird, zeigt uns den Sonntag an. Weil der Herr Jesus am Sonntag auferstanden ist aus den Toten, seither wurde der Sonntag des Herrn Tag bezeichnet und als solcher bekannt. Der Tag des Herrn ist der Sonntag. Und an diesem Sonntag hatte Johannes von dem hier geredet ist, ein gewaltiges Erleben. Und zwar war dieser Johannes nicht in irgendeinem Zustand von Alkoholismus, sondern er war im Geiste Gottes, das will ich hier sagen. Er war nicht in einem Zustand von Selbsthypnose, sondern er war im Geiste Gottes gefunden und deshalb konnte Gottes Geist zu ihm reden und Johannes war frei und offen für das Reden Gottes. Gott hätte diesen Johannes nicht benutzen können, wenn Johannes nicht vorher Vergebung seiner Sünden gehabt hätte, dass Gott ihn als Knecht benutzen sollte, um auch für uns außerordentlich wichtige Mitteilungen zu überliefern, die wir heute noch hier in seinem Worte haben. Im Geiste Gottes hörte er hinter sich eine laute Stimme. Diese Stimme hat sich angehört wie eine Posaune, aber diese Posaune war gleichzeitig eine menschliche Sprachstimme, die zu ihm redete. Und das, was sie redete, war: Was du siehst, schreibe in ein Buch. Das war das, was er hörte. Er hört also nur, dass ihm gesagt wird, wenn er jetzt etwas sieht, das soll er schreiben. Das ist ein interessantes Unterfangen. Er sieht nichts, sondern hört, und das Gehörte offenbart, was er sieht, soll er aufschreiben. Wir sehen, wie viel Mühe wir Gott bereitet haben durch Jahrtausende als Menschen, und wie viel Mühe wir Gott unterzogen haben durch unser Leben, sei es vor der Übergabe an Christus, sei es nachdem wir unser Leben an Christus übergeben haben. Ich glaube, dass die Ewigkeit einmal offenbaren wird, wie viel Mühe in der Gesamtheit wir Christus bereitet haben, durch ein gottgemäßes oder nicht gottgemäßes Nachfolgen in seinen Fußtapfen. Das, was er nun schreiben sollte, sollte er gleichzeitig in ein Buch bringen. Dieses Buch ist hier die Offenbarung. Nicht das ganze Bibelbuch, sondern diese Offenbarung Jesu Christi, von dem wir hier diese 22 Kapitel vor uns finden. Er sollte schreiben und in ein Buch eintragen, und sollte diesen Eintrag an 7 Versammlungen oder Gemeinden senden. Diese Gemeinden sind sämtlich in Kleinasien. Diese 7, wie wir in der letzten Stunde gehört haben, ist zwar eine reale Zahl nach menschlicher Größenordnung jener 7, also real, darüber hinaus, weil wir dann gleich hören, dass Gott diese 7 Sterne in seiner Rechten hält, gleichzeitig aber auch eine symbolische Zahl, in dem damit ausgedrückt sein soll, dass der Herr Jesus letztlich in seiner Rechten alle Gemeinden hält und hat. Sie gehören ihm, was er in seiner Hand hält. Und diese 7 Gemeinden sind, sie werden aufgezählt, Ephesus und Smyrna, Pergamus und Thyatira und Sardes und Philadelphia und Laodicea. Diese 7 Gemeinden werden dann in Kapitel 2 und 3 spezifiziert aufgeführt mit den einzelnen Begebenheiten, was in diesen einzelnen Gemeinden dominiert, was Gott sieht, was die einzelnen Gemeinden fruchtbar und unfruchtbar sein lässt. Und es ist schon interessant, dass diese Bilder auch heute noch chronologisch für uns von Wichtigkeit sind, denn sie sind so geordnet, wie wir das in Kapitel 2 und 3 dann finden werden. So finden wir in den erstgenannten Gemeinden den Anfang der Urgemeindezeit, um den Auslauf in den mittleren Gemeinden, die hier benannt sind, zu sehen, und am Ende dann die 3 letzten Gemeinden mit einem gewissen Anteil noch an Sardes Und dann die zwei letzten Gemeinden, nämlich Philadelphia und Laodicea, die beiden Gemeinden mit dem Charakter unserer heutigen Tage. Es ist wichtig, darin unsere heutige Zeit zu erkennen, die gleichzeitig in Verbindung stehen mit der Wiederkunft Jesu, die darin genannt ist. Das sollte in Kürzen von Vers 7 bis Vers 11 ein Umriss darstellen, und wir werden dann in der kommenden Stunde, wenn wir wieder Bibelstunde haben, dann ab Vers 12 betrachten, was nun Johannes sieht, und dann werden wir in die tieferen, immer weiter in die tieferen Bezüge des prophetischen Wortes eingeführt. Der Jesus will uns sein Wort mitteilen, das ist ganz wichtig. Und wir sollen das erkennen, damit wir wissen, wo wir selbst hingehören. Dass wir wissen, was auf uns zukommt. Dass wir wissen, was uns selbst betrifft. Wir brauchen es nicht aufzuschlagen, aber in Jesaja 41 wird gesagt: Verkündet das späterhin Kommende. In Vers 23. Damit wir erkennen. Ich sage es noch einmal. Verkündet das späterhin Kommende, damit wir erkennen. Und das ist die Absicht Gottes. In Jesaja 41, Vers 23a. Der möchte uns Gnade schenken, dass wir Beitrag und Fragen zu diesem Thema bringen, um uns zu ergänzen und das Notwendige aufnehmen nach seinem Willen.